Zuerst eine Frage. Sind wir mögliche Mörder? Wenn wir schnell antworten müssten oder müssen, würden wir ganz klar Nein sagen. Und der Titel ist Du sollst nicht töten, das sechste Gebot. Wir müssen die eigentliche Bedeutung des sechsten Gebots verstehen. Wir leben in einem Zeitalter des Hasses und der Gewalt und sie steigt stetig an. Es ist ein Zeitalter des extremen Wettbewerbs, des Streitens und der menschlichen Spannungen. Ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeine September 2021 schreibt, hier geht es um die USA, ich möchte nicht sagen, dass es in Europa besser ist, bei weitem nicht. Die Zahl von Morden in den Vereinigten Staaten hat 2020 einen stärkeren Sprung gemacht als in den früheren Jahren. Laut Daten der amerikanischen Bundespolizei, FBI, von Montag zählten Justizbehörden der einzelnen Städten durchschnittlich etwa 30% mehr Tötungsdelikte als 2019. Insgesamt wurden zwischen Januar und Dezember 2020 fast 21.600 Amerikaner ermordet, etwa 4.900 mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Zahl der sogenannten Homicide, also die Mord- oder Totschläger, stärker als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Aufzeichnung vor knapp 60 Jahren. Auch die Zahl von Verbrechern wie Körperverletzungen oder Verbrechen wie Körperverletzungen, Vergewaltigungen und Raubüberfälle nahmen im vergangenen Jahr eher stark zu. Wie gesagt, es ist nicht nur in den USA. Hier in Europa ist es auch, es geht aufwärts mit den Morden. Laut einem Artikel soll es zum Beispiel in Schweden weit oben liegen. Die Menschen gaben Gott und sein Gesetz auf. Der heutige Mensch kennt den wahren Gott nicht und fürchtet ihn nicht. Er bricht ungestraft das große geistliche Gesetz Gottes. Und jetzt beginnt er die Strafe dafür zu zahlen. Unter Donner und Blitz und dem buchstäblichen Erdbeben des Berges Sinai donnerte Gottes Stimme das sechste Gebot, du sollst nicht morden. In 2. Mose 20, Vers 13 finden Sie das. Biblische Autoritäten sind sich einig, dass Mord die korrekte Leseart des inspirierten hebräischen Originals ist, als das Wort töten. Aber man muss auch verstehen, was mit Mord gemeint ist. In unserer Broschüre, die 10 Gebote, schreiben wir auf der Seite 75, du sollst nicht töten oder morden. Dieses Gebot wird unterschiedlich wiedergegeben mit, du sollst nicht töten. Oder du sollst nicht morden, je nachdem, welche Übersetzung sie heranziehen. Die Einheitsübersetzung 1980 sowie die Textbibel 1906 schreiben, du sollst nicht morden. Die neue evangelistische Übersetzung 2012 bringt sogar den Imperativ morde nicht. Allerdings hat das Ersetzen des Wortes töten durch das Wort morden zu ernsthaften Missverständnissen geführt. Auf der Seite 76 schreiben wir, das hebräische Wort Ratzach kann sich sogar auf ein unbeabsichtigtes Töten beziehen. Eine Person, die versehentlich tötet, wird als Totschläger, Ratzach, bezeichnet. Dieser war der Todesstrafe nicht würdig, musste jedoch in die Freistadt fliehen und so lange dort bleiben, bis der Hohepriester starb. Wenn der Täter sein Opfer in der Vergangenheit gehasst hatte, dann musste er hingerichtet werden. Hatte er das Opfer absichtlich mit einem Stein oder einem eisernen Werkzeug oder einer hölzernen Waffe geschlagen, dann musste er ebenfalls hingerichtet werden, auch wenn er das Opfer nicht gehasst hatte. Das finden wir in 5. Mose 19, die Verse 4, 6 und 11, wie auch 4. Mose 35, die Verse 20 bis 21 und auch 16 bis 18. In jedem dieser Fälle lautet das hebräische Wort für Totschläger, Ratzach. Und wie wir gesehen haben, bedeutet es Mörder. Die unbeabsichtigte Tötung auch von unschuldigen Zivilisten im Krieg, die sogenannten Unbeteiligten oder die Kollateralschäden, ist also verboten und in den Augen Gottes eine Sünde. Einige behaupten, dass Israel auf Gottes ausdrücklichen Befehl hin in den Krieg zog, aber dazu später mehr. Gottes ursprüngliche Absicht ist, dass der Mensch lernen soll, nicht zu töten. Und obwohl es dem fleischlichen, unbekehrten Volk Israel in bestimmten Fällen erlaubt war, erlaubt in Anführungsstrichen, werden wir sehen, dass Gott jetzt in seinen durch den Geist gezeugten Kindern den Charakter entwickelt, zu lieben, zu dienen, zu leben, zu retten, nicht zu zerstören. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. 1. Mose 1, Vers 26. Der Mensch erhält das Leben von seinem Schöpfer. Er hat es nicht sich selbst gegeben. Er darf es auch nicht von sich selbst oder von anderen nehmen. Der Mensch ist nach dem Bilde oder der Ähnlichkeit Gottes geschaffen worden. Von der gesamten physischen Schöpfung hat nur der Mensch die Art von Verstand, die Gott besitzt. Gott ist der Herrscher über alles, was ist. Aber aus menschlichem Fleisch formt er buchstäblich Söhne, die eines Tages an der Herrschaft teilhaben werden. Also sagte Gott, sie sollen herrschen. Der Mensch braucht Erfahrung, um den Charakter zu entwickeln, den Gott für ihn vorgesehen hat. Erfahrung braucht Zeit. Und das Leben eines Menschen besteht vielleicht aus genau so viel Zeit. Gott gab dieses Leben zum höchsten Zweck, Söhne und Töchter darauf vorzubereiten, für immer in seinem Reich und in seiner Familie zu sein. Es ist das wunderbarste Werk, von dem der Mensch Kenntnis hat. Das Leben zu nehmen, beendet alles. Sie zerstört grausam und unerwartet alle Hoffnungen, Träume, Pläne eines Menschen, der nach dem Ebenbild seines Schöpfers geschaffen wurde. Es ist eine bösartige Aneignung eines Vorrechts durch den Menschen, das allein Gott gehört, der das Leben überhaupt erst gibt und der allein die Autorität hat, es zu nehmen. Es ist die Zerstörung der höchsten Schöpfung des allmächtigen Gottes. Im Grunde ist es ein Versuch, das Ziel des allmächtigen Herrschers zu verhindern. Der Geber allen Lebens ist Gott. Und der schwache, sterbliche Mensch hat nicht das geringste Recht, sich in Gottes größtes Geschenk einzumischen. Die persönliche Anwendung des Gebots für uns. Jesus Christus kam in diese Welt, um Gottes Gesetz zu verdeutlichen und es zu verherrlichen. So wie wir es lesen können in Jesaja 42, Vers 21. Jesaja 42 und lesen wir Vers 21. Dem Herrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz herrlich und groß zu machen. Er hat sozusagen ein Augenmerk auf die 10 Gebote geworfen und ihre wahre geistliche Absicht und Bedeutung für das volle christliche Leben aufgezeigt. Schlagen Sie bitte auf Matthäus 5 und lesen wir die Verse 21 und 22. Matthäus 5, Verse 21 und 22, hier sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht morden. Wer mordet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, Vers 22, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der verdient vor Gericht gestellt zu werden. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, also Idiot, der verdient vor dem Hohen Rat gestellt zu werden. Wer aber sagt, du Narr, der verdient ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Der Mord wird hier bis zu einer Entstehung zurückverfolgt. Hass und Zorn. Christus erklärt, dass wenn das Herz eines seinen Anhänger von persönlichem Zorn erfüllt ist, eine solche Person in Gefahr ist, gerichtet zu werden. Wenn dieser Zorn einen Menschen dazu bringt, seinen Mitmenschen zu verspotten und zu verurteilen, dann ist dieser Mensch in Gefahr vor dem Gericht, vor der Strafe Gottes. Wenn ein Mensch in bitterem Hohn von seinen Mitmenschen sagt, du Narr oder auch du Gottloser, dann ist ein solcher Mensch in Gefahr. Das ist die Anwendung des 6. Gebots durch Jesus Christus auf Sie und auf mich. Wenn wir Hass und Zorn in unserem Herzen tragen, tragen wir den Geist des Mordes in uns. Das Handeln folgt dem Denken. Erst denken wir, dann handeln wir. Entschuldigung. Der Geist Christi leitet uns nicht nur dazu an, unsere Handlungen zu kontrollieren, sondern auch unsere Gedanken und unsere Einstellungen. Der neue Bund ist zum Teil des Prozesses, in dem Gott sein Gesetz in unser Herz, unseren Verstand und unser Inneres schreibt. Schlagen Sie bitte mit mir auf, Hebräer 8. Hebräer 8 und lesen wir Vers 10. Hebräer 8, Vers 10. Ich lese ausschließlich aus der Luther 2009. Denn das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach diesen Tagen, sagt der Herr, ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sprach durch Paulus in Römer 12, Vers 19. Lesen wir auch diesen. Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Der Mensch ist nicht in der Lage, Rache oder Vergeltung mit angemessener Weisheit und Gerechtigkeit zu vergelten. Gott alleine hat die Weisheit, die Macht und das Recht, sich an jedem Menschen zu rächen, wenn nötig, bis hin zur Todesstrafe. Der wahre Christ muss lernen, dass Gott real ist und dass sein Schutz und seine Rache ebenso real sind. Kommen wir zum Charakter, den wir entwickeln sollten. Wie sollten wir mit unseren Feinden umgehen? Sollen wir sie schlagen, ermorden oder lieben? Lesen wir im gleichen Kapitel die Verse 20 und 21. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es gehört wahrer Charakterstärke dazu, seinen Mitmenschen zu helfen und zu dienen, wenn er direkt versucht hat, uns zu schaden. Es ist nicht leicht. Es braucht geistliche Weisheit, um zu erkennen, dass er ein Mitmensch ist, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde und in seinem Denken und Handeln im Moment einfach nur fehlgeleitet ist. Anstatt der menschlichen Eigenschaft, sich an demjenigen rächen zu wollen, der uns ungerecht getan hat, muss ein echter Christ, also wir, die Lektion lernen, die uns der Apostel Paulus gab. Schlagen Sie mit mir auf, Apostelgeschichte 20 und lesen wir Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken. Wie er gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Gott ist Geber jeder guten und vollkommenen Gabe. Jakobus 1, Vers 17. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. Er hat uns unser Leben gegeben, unsere Kraft, unseren Verstand, unsere Fähigkeiten, alles, was wir haben oder zu haben hoffen, kommt von ihm. Um als Gottes Kind dafür immer glücklich zu leben, muss der Mensch auch lernen zu geben, zu dienen und ganz wichtig, zu lieben. Die perfekte Definition dieser höchsten aller Eigenschaften der christlichen Liebe finden wir im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Lesen wir bitte 1. Korinther, Kapitel 13. 1. Korinther, Kapitel 13. Hier steht als Überschrift in meiner Bibel, der weit köstlichere Weg der Liebe. Vers 1. Wenn ich mit den Menschen und mit Engelzungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Bergen versetze, und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leben verbrennen, und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Vers 6, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wenn auch die Weissagungen aufhören werden und die Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem undeutlichen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen genau, wie auch ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei aber, die Liebe ist größer von ihnen. Der Geist der Bosheit und des Mordes ist genau das Gegenteil dieser Grundeigenschaft, die Gott von uns Kindern verlangt. Beachten wir auch diesen Punkt von Johannes in 1. Johannes 3 und lesen wir Vers 14 und 15. Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleiben in sich hat. Ein anhaltender Mangel an Liebe in fleischlichen Menschen könnte zu Hass führen. Und Hass führt zu Mord. Ärzte und Psychologen haben bewiesen, dass Menschen, die sich in einer Haltung des Streits, der Bosheit und des Hasses befinden, buchstäblich körperlich krank werden, eine Form von geistiger Unzurechnungsfähigkeit haben, wenn diese geistige Haltung nicht geändert wird. Und in allzu vielen Fällen führen diese falschen Emotionen zum buchstäblichen Mord an einem Mitmenschen. Gott warnt uns vor diesen falschen Gefühlen der Lust, des Hasses und der Begierde. Dies lesen wir in 1. Johannes 2, die Verse 15 und 16. 1. Johannes 2, angefangen mit Vers 15. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, Vers 16, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. So ist es mit Hass, Gewalt und Mord. In größerem Ausmaß, als den meisten von uns bewusst ist, basiert unsere moderne Gesellschaft buchstäblich auf einem System von Konkurrenz, Gier und Egoismus. Mit anderen Worten, sie basiert auf den Gedanken des Mordes. Ich habe nicht einmal die Zeit, um die verschiedenen Morde aufzuzählen, die begangen werden. Wir müssen das Prinzip des 6. Gebots verstehen und befolgen. In der Geschäftswelt ist es allzu oft üblich, die zunehmenden Schäden zu übersehen, die der Gebrauch bestimmter Produkte für den Menschen mit sich bringt. Zum Beispiel, wie Koban Tahir schon erwähnt hat, Schweinefleisch ist verboten, ist unrein und es schadet dem Körper. Sowohl der Hersteller als auch der Auftraggeber verschließen die Augen vor dem, was in vielen Fällen von Wissenschaftlern als große Gefahr erkannt wird, wenn bestimmte Produkte regelmäßig verwendet werden. Es ist nur ein Geschäft, sagen die Leute, um sich zu entschuldigen. Aber Gott sagt, dein erstes und wichtiges Geschäft ist es, sein Gesetz der Liebe zu befolgen. In der Vergangenheit und in einigen Fällen, auch in der Gegenwart, haben bestimmte Firmen ihre Angestellten gezwungen, unter solchen Bedingungen mit solchen Geräten oder zu langen Arbeitszeiten zu arbeiten. Dass diejenigen, die an der Spitze stehen, wirklich wussten, dass ein gewisser Prozentsatz der menschlichen Lebens in ihren Geschäften geopfert werden würde, um mehr Geld zu verdienen. Denken wir an die Minenarbeiter, die unter Tagebau arbeiten mussten. Hier schreiben wir in unserer Broschüre auf der Seite 75 Folgendes. Das Leben ist Gott wichtig, wird jedoch in vielen Teilen der Welt, wo das Leben wertlos oder billig zu sein scheint, mit Gleichgültigkeit behandelt. Aber es gibt auch andere Art des Mordes. Es gibt Hunderte in unserer Gesellschaft, die sich das Leben nehmen. Aber auch das ist der Verstoß gegen das sechste Gebot, wie wir es schon in der Kurzpredigt gehört haben. Gott ist es, der das Leben schenkt, und kein Mensch hat das Recht, dieses von Gott geschenkte Leben zu nehmen. Auch nicht diejenigen, dem es als Verwalter anvertraut worden ist. Denn ein solcher Mensch weigert sich, den Zweck seiner Schöpfung zu erfüllen und verurteilt und lästert damit dem Schöpfer selbst auf einer der schärfsten Arten. Hier lese ich nochmals aus unserer Broschüre, die 10 Geboten, auf der Seite 94 und 95, die Selbsttötung durch Selbstmord. Im ersten Kapitel des ersten Buches der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, das ihm gleich war, 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Der Mensch wurde zu einem bestimmten Zweck erschaffen und dieser Zweck besteht darin, ein unsterbliches Mitglied der Gottfamilie zu werden. In Johannes 10 spricht Jesus von sich selbst als dem guten Hirten und dass er gekommen ist, damit sie das Leben in Fülle haben. Vers 10 aus der Zürcher Bibel 2007. In der heutigen Zeit hat Gott nur sehr wenige Menschen zum Heil berufen. Aber jeder einzelne Mensch wird schließlich seine Chance erhalten, das ewige Leben zu erben, wenn Gott die Zeit für ihn für gekommen hält. Warum sollte jemand, der diese wunderbare Berufung erhalten hat, heute Selbstmord begehen wollen? Die Definition von Selbstmord lautet wie folgt: die Handlung oder der Vorgang, sich freiwillig oder absichtlich das Leben zu nehmen. Es gibt vielerlei Gründe und Rechtfertigung, warum sogar wahre Christen irrtümlich meinen könnten, dass Selbstmord in ihrer besonderen Situation die beste Vorgehensweise ist. Welche Umstände könnten zu einem solchen Gedanken führen? Vielleicht hat jemand eine nach menschlichen Ermessen unheilbare Krankheit und leidet unter so starken Schmerzen, dass dies ein einziger Ausweg aus einer schrecklichen Situation zu sein scheint. Oder jemand hält sich selbst nicht würdig, von Gott berufen zu werden und kann sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass er oder sie ein Sünder ist, der in seinem oder in ihrem Leben keine Fortschritte zu machen scheint. Ja, vielleicht sogar Rückschritte macht. Was ist mit jemandem, der in seinem Leben dämonische Aktivitäten erlebte, die ihn oder sie dazu drängen, sich umzubringen, um aus dieser Misere herauszukommen? Drogen oder Alkoholsucht, physische Erkrankungen, Depressionen, familiäre Probleme, Mobbing, ehrliche oder finanzielle Probleme können ebenfalls Gründe sein. Warum Selbstmord als Lösung erscheinen mag, aber tatsächlich ist das niemals, niemals der Fall. Wenn jemand Selbstmord begeht, dann muss er oder sie in seinem oder in ihrem nächsten Augenblick, in dem er oder sie aufwacht, vor Gott Rechenschaft über diese Handlung ablegen. Die moderne Psychologie der Selbstgefälligkeit hat viele zu anderen Formen des Mordes verleitet. Tausende von jungen Frauen begehen jedes Jahr ein Verbrechen gegen Gott und die Menschen, das weitaus größer ist, als die meisten von ihnen sich vielleicht bewusst sind. In ihrem Bestreben, sich der Verantwortung zu entziehen oder Schande zu vertuschen, nehmen sie vorsätzlich das Leben ungeborener Kinder, die sie noch im Mutterleib tragen. Diese Praxis wird Abtreibung genannt und sie ist eindeutig Mord vor Gott, der diese kleinen Leben gegeben hat. Hier schreiben wir in unserer Broschüre, die 10 Geboten auf der Seite 86, besorgniserregende Statistiken. Die Statistiken über Abtreibung sind geradezu alarmierend. Und wir finden auf usabortionclock.org die folgende Zahl mit Stand von Ende Mai 2019. Die Zahl der Abtreibungen in den USA seit 1973, der Zeit von Roe vs. Wade, liegt zwischen bei über 61 Millionen. Weltweit kam es im Jahr 2019 zu 16 Millionen Abtreibungen. Die weltweiten Abtreibungen seit 1980 liegen bei über 1,5 Milliarden. In einem weiteren Bericht aus dem Jahr 2013 untersuchte Dr. Brian Clovis, Direktor für Bildung und Forschung bei Human Life International, die Zahl der weltweiten Abtreibungen seit 1973. Die Ergebnisse waren erschütternd. Er schätzte, dass in den letzten 40 Jahren mehr als 1,72 Milliarden Abtreibungen gegeben hat. Ein Trend, der nicht ab, sondern exponentiell zunimmt. Unabhängig davon, ob es sich um 1,5 oder 1,72 Milliarden handelt, entspricht dies einer enormen Zahl von Menschen, die vor der Geburt getötet wurden. Die sogenannten Tötung aus Mitleid, sie befürwortet den medizinischen Mord an einem Patienten, der an einer unheilbaren Krankheit leidet oder große Schmerzen hat. Hier lesen wir auf der Seite 98 aus unserer Broschüre Folgendes: Selbstmord. Aus welchem Grund auch immer, kann nicht gerechtfertigt werden. Dies rechtfertigt jedoch keineswegs Selbstmord, Beihilfe zum Selbstmord oder Beihilfe zum Mord. Sich das Leben zu nehmen oder jemandem anderem dabei zu helfen, ist eine Sünde. Auch wenn es in der Regel extreme Umstände sind, die Menschen zu Selbstmord getrieben haben, oder auch wenn wir den Druck unter dem anderen stehen, weder einschätzen können noch ihre Herzen kennen, so wissen wir doch auch, dass wir niemals eine solche Tat begehen dürfen. Gott als barmherziger und liebender Gott wird sie gerecht und fair beurteilen, wozu ein Mensch nicht in der Lage wäre. Aber wieder einmal haben die Menschen, die solche Praktiken befürworten, Gott völlig aus dem Spiel gelassen. Sie denken nicht an Gott. Sie vergessen, dass Gott das Leben geschenkt hat und dass er alleine das Recht hat, es wegzunehmen. Gott hat den schwachen und sterblichen Menschen niemals das Recht gegeben, eine sogenannte Praxis wie Sterbehilfe auszuüben. Diejenigen, die es ausüben, werden sich vor seinem Gericht schuldig machen, und zwar für Mord. Es gibt noch eine andere Art von Mord, bei der die Zunge ein Instrument benutzt wird. Hier gibt es eine Predigt von Herrn Michael Link mit dem Titel Die Zunge, kraftvolles Werkzeug oder gefährliche Waffe. Das ist der Fall, wenn ein Mensch seine Mitmenschen so beschimpft, verurteilt und rücksichtslos behandelt, dass er ihn in körperliche und physische Krankheiten unmöglicherweise in den Tod oder Selbstmord treibt. Der Apostel Paulus beschreibt die Haltung dieser Menschen, die Gott vergessen haben. So, Römer 1, die Verse 29 und 30. Römer 1, angefangen mit Vers 29. Voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, List, Niedertracht, Angeber, Verleumder, Gotthasser, Frevler, Hochmütiger, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Lesen wir auch Verse 31, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Lesen wir auch Vers 32, obwohl sie Gottes Gerechtigkeit kennen und wissen, dass die, die so etwas tun, den Tod verdienen, tun sie es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Diejenigen, die ihren Mitmenschen verunglimpfen oder beschimpfen, bis sie elend und Verwirrung geraten, machen sich vielleicht des buchstäblichen Mordes schuldig, wenn eine solche Handlung zum Tod eines Mitmenschen führt. Schlagen wir dazu auf Sprüche 18 und lesen wir Vers 21. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Kommen wir nun zum Krieg, das wohl größte internationale Verbrechen der Menschheit in der Kriegsmisere. Hier kommen wir wieder auf unsere Broschüre zurück, auf der Seite 76. Viele plädieren für die Notwendigkeit, Kriege an verschiedenen Orten der Welt zu führen, auch wenn dies den Tod unschuldiger Zivilisten zur Folge haben mag. Es wird das Argument vorgebracht, dass wahre Christen an gerechten Kriegen teilnehmen dürfen, wenn nicht sogar müssen. Ein unterstützendes Konzept sei, dass Gott das Töten im Krieg nicht als Mord ansehe. Diejenigen, die an diese Idee glauben, verweisen auf die Tatsache, dass in 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten, das hebräische Wort Ratzach für töten verwendet wird. Sie bringen vor, dass dieses Wort ausschließlich Mord bedeuten würde. Und da laut ihrer eigenen Definition das Töten im Krieg kein Mord ist, sei es demzufolge erlaubt. Diese Schlussfolgerung ist jedoch falsch. Millionen von Menschenleben, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, sind im Laufe der Jahrhunderte in nutzlosen, sinnlosen und idiotischen Kriegen erbarmungslos abgeschlachtet worden, die in den meisten Fällen ihr erklärtes Ziel völlig verfehlt haben. Der Geist des Gesetzes Gottes, wie er von Jesus Christus verherrlicht wurde, ist so absolut gegen jede Form von Krieg, wie es nur möglich scheint. Hier nehmen wir nochmal die Broschüre und lesen Seite 79. Einige haben behauptet, dass Israel auf Gottes ausdrücklichen Befehl hin in den Krieg zog und dass aus diesem Grund das Töten im Krieg nicht verkehrt sein kann. Herbert W. Armstrong schrieb dazu auf Seite 23 in Military Service and War, es war vollkommen unnötig für diese Israeliten, sich zu bewaffnen und Krieg zu führen. Es war falsch, es war Sünde. In unserer kostenlosen englischsprachigen Broschüre Should You Fight in War? Sollten Sie im Krieg kämpfen? Stellen wir Folgendes fest. Auf Seite 33 beginnt Herr Armstrong die Frage zu erörtern, warum Gott den Israeliten zeitweise befahl, Krieg zu führen. Diese Nachfahren Abrahams hatten ihre Entscheidung gefällt, ein kämpfendes und kriegführendes Volk zu sein. Diese Entscheidung lag alleine bei ihnen. Und da sie es getroffen hatten, gab Gott ihnen den Befehl, das zu tun, was zum Kämpfen und Töten notwendig war, um Gottes Ziel zu erreichen, sie in ins geliebte Land zu bringen. Aber das machte den Krieg keineswegs gerecht. Ob man das Richtige oder das Falsche tut, ist eine Entscheidung des Menschen. Diese Israeliten hätten nicht zu kämpfen brauchen. Es war also aufgrund von Israels Unglauben und Ungehorsam, dass Gott ihnen gestattet, zu sündigen und zu den Waffen zu greifen. Und deshalb benutzte Gott sie als seine Werkzeuge, um die Völker zu vertreiben, die sich unrechtmäßig in ihrem Land aufhielten. Selbst zu diesem späteren Zeitpunkt hätten die Israeliten bereuen, ihre Entscheidung korrigieren und Gott vertrauen können, ihre Kämpfe für sie auszutragen, nachdem sie die Sünde des Unglaubens begangen hatten. Fuhren diese Israeliten damit fort, die Sünde des Krieges zu begehen. Christus sagte in Matthäus 5, in Versen 43 und 44 Folgendes. Matthäus 5, Vers 43 und 44. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst den Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Durch die Übel des Krieges wurde mehr Leben vorzeitig ausgelöscht, mehr Leiden ertragen, mehr Häuser zerstört und zerbrochen, mehr Zeit und Eigentum vernichtet als durch jedes andere Mittel in der Geschichte der Menschheit. Und der Krieg hat noch nie die Probleme der Menschen gelöst, die dauerhaft Frieden gebracht. Stattdessen bringt er nur mehr Krieg hervor. Matthäus 26, lesen wir Vers 52. Matthäus 26, Vers 52. Da sagt Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Jesus Christus kam als Botschafter der Regierung oder des Reiches Gottes auf diese Welt. Er beteiligte sich nicht an der Politik oder an den Kriegen dieser Welt. Als er von Pontius Pilatus um sein Leben ging, sagte er Folgendes. Johannes 18, schlagen wir auf Johannes 18 und lesen wir Vers 36. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Wie wir bereits festgestellt haben, hat nur Gott, der das Leben gegeben hat, das Recht, Leben zu nehmen. Daher hat auch nur Gott das Recht, Krieg zu führen. Und wie Jesus lehrte, will Gott nicht, dass seine Kinder in diesem Zeitalter für ihn Krieg führen. Jesus sagte, dass seine Diener kämpfen würden, wenn sein Reich von dieser Welt wäre. Aber das ist es nicht. Und Kriege, die von und für die Regierung oder Reiche dieser Welt geführt werden, sind eine Missachtung der höheren Regierung und Herrschaft des allmächtigen Gottes. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther, 2. Korinther Kapitel 10, lesen wir Vers 3. Denn, obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir, doch nicht nach dem Fleisch. Durch den Apostel Jakobus zeigte Gott, dass Krieg aus einer Geisteshaltung resultiert, die genau das Gegenteil von dem ist, was er seinen Dienern wünscht. Schlagen wir auf Jakobus. Jakobus 4. Und lesen wir die Verse 1 und 2. Jakobus 4. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Glieder streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Die Menschen glauben nicht, dass Gott ihnen persönlich und auf nationaler Ebene die materiellen Besitztümer geben könnte, die sie wollen oder diese benötigen. Stattdessen glauben sie, dass sie konkurrieren, kämpfen und Krieg führen müssen, um diese Dinge zu bekommen. Es gibt keine Nation auf der Erde, die den wahren, lebendigen Gott wirklich kennt und auf seinen übernatürlichen Schutz in Kriegszeiten vertraut. Stattdessen scheint es leichter zu fallen, zahllose Milliarden von Geld und Arbeitsstunden auszugeben, um uns zu schützen. Gottes Regierung will den Krieg beenden. Jesus kam und verkündete die gute Nachricht von der Regierung oder der Herrschaft Gottes. Diese Herrschaft beruht auf den 10 Geboten Gottes, dem geistlichen Gesetz. Jesus hat dieses Gesetz groß gemacht und seinen geistlichen Sinn und Zweck deutlich gemacht. Er lehrt, dass wir uns geistlich des Mordes schuldig machen, wenn wir unseren Brudern auch nur hassen. Jesus lehrte, dass die Menschen den Gesetzen Gottes gehorchen und sich auf sein kommendes Reich vorbereiten sollten, indem sie sich den Gesetzen Gottes, seinem Charakter hingeben und sie in sich aufnehmen. Wenn Gottes Regierung sehr bald auf diese Erde kommt, wird sein Gesetz zum Maßstab für das Verhalten aller Völker werden. Lesen wir Micha 4, die Verse 1 und 2. Micha 4, angefangen mit Vers 1. In den letzten Tagen aber wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge, und über die Hügel erhaben sein, und die Völker werden hier herbeiströmen. Und viele Nationen werden kommen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehrt und wir auf seinem Pfaden gehen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Zu dieser Zeit oder zur letzten Zeit wird Gott allein Krieg führen. Das können Sie nachlesen in Hesekiel 38 und Vers 39, um die rebellischen Nationen in vollkommener Weisheit und Gerechtigkeit zu bestrafen. Weiter im selben Kapitel in Vers 3. Er wird zwischen großen Völkern richten und mächtigen Nationen in Fernländern zurechtweisen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winsermesser machen. Es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden nicht mehr Krieg führen lernen. Er wird der Menschheit zeigen, dass er keineswegs ihre Hilfe im Kampf gegen seine Feinde, gegen die Feinde, bedarf. Wie schon Mose den Israeliten beim Auszug aus Ägypten sagte, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber könnt schweigend zuschauen. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 14, Vers 14. Krieg bedeutet hassen und töten zu lernen. Junge Männer werden nicht mehr gezwungen werden, eine Haltung zu erlernen, die dem göttlichen Gesetz der Liebe entgegensteht. Wir, wahre Christen, müssen für Gottes Friedensreich arbeiten und beten. Und wir müssen erkennen, dass der Geist des Krieges der Geist des Mordes ist und mit all unserer Kraft vermeiden. Das sechste Gebot ist mehr als nur das Verbot, sich selbst oder anderen zu töten oder zu ermorden. Es verbietet ebenfalls, jemanden zu hassen oder ihm etwas nachzutragen. Und in seinem geistlichen Erweiterung befiehlt es uns, anderen so zu lieben wie uns selbst. Das war wiederum aus unserer Broschüre die 10 Gebote.